Das ist das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe, da zu differenzieren und sowohl normative Ansprüche zu sehen, also eben das Recht auf Leben nicht zu gering zu bewerten, sondern durchaus das zu thematisieren und auch in den Vordergrund zu stellen. Und gleichzeitig aber auch die individuelle Konfliktsituation zu sehen, die Not auch einfach der Frauen, die ungewollt schwanger sind. Auch das darf man auf keinen Fall ignorieren.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Zwischen Selbstbestimmung und Lebensschutz. Die gesellschaftliche Debatte zum Abtreibungsrecht in Frankreich, Polen und der Schweiz. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz zu den großen Fragen unserer Gegenwart aus Kultur, Religion und Politik. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Im April 2024 legte die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ihren Abschlussbericht vor. Dieser spricht sich aus für eine Neuregelung von Abtreibungen außerhalb des Strafrechts. Dort war als gesellschaftlicher Konsens in den 90er Jahren der Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs verankert worden. Mit dem Plädoyer für eine Neuregelung steht nun auch in Deutschland abermals die Frage im Mittelpunkt der politischen Debatte: Wie verhalten sich einerseits die Rechtsgüter des Lebensschutzes auch des ungeborenen Kindes und die Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper andererseits zueinander? Eine Abwägung, die nicht nur bei uns kontrovers verhandelt wird. Ob in den USA, in Südamerika, in Spanien oder Italien, überall hat das Thema in letzter Zeit die Öffentlichkeit beschäftigt. Und auch in unseren Nachbarstaaten Frankreich und Polen war die Gesetzgebung zur Abtreibung zuletzt zwischen den politischen Lagern wieder höchst umstritten. Wir wagen deshalb heute mal den Blick über den nationalen Tellerrand hinweg und fragen, welche Folgerungen sich aus den Kontroversen in unseren Nachbarstaaten vielleicht auch für die deutsche Debatte ziehen lassen. Mein Gast ist die Sozialethikerin Dr. Elisabeth Schiedrich, die im schweizerischen Fribourg am Lehrstuhl für Moraltheologie und Ethik tätig ist. Seit kurzem ist sie übrigens auch eine Podcast-Kollegin. Zusammen mit anderen schlauen Köpfen ihres Lehrstuhls produziert sie seit kurzem OMG, oh mein Gott, den Podcast über mehr als alles. Frau Dr. Schiedrich, hallo und herzlich willkommen. Willkommen hierbei mit Herz und Haltung.
Hallo, vielen Dank.
Frankreich hat Anfang März 2024 der Freiheit zur Abtreibung Verfassungsrang gegeben, als erstes Land weltweit. Damit sollte sichergestellt werden, dass es je nach politischen Mehrheitsverhältnissen nicht zu einer Situation kommt wie in den USA, wo sich der oberste Gerichtshof, der Supreme Court 2022, nicht mehr am bislang gültigen Urteil orientierte und damit das bundesweite Recht zum legalen Schwangerschaftsabbruch aufhob. Wie kam es zu dieser Entscheidung des französischen Parlaments und wie positionierten sich die großen politischen Player und wie spiegelt sich in ihr die Haltung zur Abtreibung in der gesamten französischen Gesellschaft wider?
Ja, das war auf jeden Fall eine Reaktion auf das Urteil des Supreme Courts in den USA. Das hat auf jeden Fall den Anstoß gegeben und in Frankreich einfach auch eine neue Debatte ausgelöst über die Rechte der Frauen und das Thema Abtreibung. Es kam also die Frage auf, ob das Recht auf Abtreibung ausreichend geschützt ist, wenn es einfach nur in einem normalen Gesetz sozusagen festgeschrieben ist. Das war es seit 1975 oder ist es in Frankreich, in dem sogenannten Wahvey, das nach der damaligen Gesundheitsministerin benannt ist. Seitdem ist Abtreibung in Frankreich erlaubt, mit einer Fristenregelung bis zur damals 12. Woche und inzwischen 14. Woche darf man also in Frankreich abtreiben. Und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert. Geändert hat sich praktisch nur der Status, dass es jetzt in der Verfassung festgeschrieben ist, macht es einfach nochmal schwieriger, dieses Gesetz wieder zu beseitigen. Es ist möglich, aber einfach schwieriger.
Welche Debatte ging dem voraus?
Man hat die Entwicklung in Amerika gesehen und argumentiert, ja, so schnell kann es gehen. Da ist ja dieses Urteil gekippt worden, Roe v. Wade, was ja eigentlich die Abtreibung erlaubt hatte.
Genau, das kann man vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen in den Kontext setzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das war ein Fall, der bekannt geworden ist, Roe v. Wade aus dem Jahr 1973. Und das war die Grundlage für dieses Urteil im Supreme Court.
Genau, seitdem war Abtreibung erlaubt und 2022 wurde genau dieses Gesetz gekippt. Genau. Und dann hat man gesagt, ja auch in anderen Teilen, aber in Frankreich vielleicht besonders, seht her, da in Amerika ist es jetzt auch passiert und wer weiß, vielleicht passiert das hier auch. Die Rechte der Frauen sind niemals sicher und dagegen müssen wir etwas tun. Und es gab auch schon länger diese Debatte, ob man das in die Verfassung festschreibt. Es gab auch mal einmal einen Versuch, das zu tun. Das hat dann aber nicht geklappt. Da waren die konservativen Kräfte stärker und haben das verhindert. Und jetzt wurde eben dieser neue Versuch unternommen und der war dann auch erfolgreich. Der Kampf für die Rechte der Frauen und auch für das Recht auf Abtreibung hat in Frankreich eine lange Geschichte. Das fing in den 70er Jahren an. Ein wichtiger Wendepunkt dafür war die Veröffentlichung des Manifests der 343. Es waren also über 300 Frauen, die im Le Nouvel Observateur bekannt haben, dass sie abgetrieben haben und damit eine Straftat begangen haben, weil das war damals eben noch strafbar in Frankreich.
Ist das ein bisschen vergleichbar mit diesem Stern- oder Spiegeltitel, den es mal in Deutschland gab? Wir haben abgetrieben, den gab es doch auch.
Genau, ja. Ich glaube, es war eine Reaktion auf dieses Manifest in Frankreich. Ja. Es war kurz danach. Ja, genau. Die Französinnen waren da zuerst, aber genau, es war ganz ähnlich. Da waren auch bekannte Frauen, prominente Frauen dabei, Catherine Deneuve zum Beispiel, und Simone de Beauvoir, also wie in Deutschland auch, haben auch Prominente da mitgemacht, eben um diese anderen Frauen auch zu schützen. Die haben da bekannt, dass sie abgetrieben haben, damit eigentlich eine Straftat begangen haben. Das war ein großer Schritt. Und dann gab es in Frankreich ein Jahr später noch einen aufsehenerregenden Gerichtsprozess, den Procès de Bobigny, wo es darum ging, dass ein Mädchen, was vergewaltigt worden war, abgetrieben hat und auch, also ihr wurde auch geholfen natürlich bei der Abtreibung und sie war angeklagt und auch diejenigen, die ihr dabei geholfen hatten. Es kam dann nicht zur Verurteilung, weil es auch eine sehr engagierte Anwältin da gab, Gisèle Halimi, die sich dafür eingesetzt hat, dass dieses Kind eben oder dieses Mädchen eben straffrei bleibt und damit auch die Abtreibung straffrei bleibt. Genau, und diese beiden Entwicklungen haben auf jeden Fall entscheidend dazu beigetragen, dass das Thema präsenter war und dass es auch eine größere Akzeptanz bekommen hat. Und dann kam es eben 1975 dann dazu, dass eine Fristenregelung eingeführt wurde in Frankreich. Anders als in Deutschland, wo es ja sehr lange eine Indikationsregelung gab, zumindest in der Bundesrepublik, und die Fristenregelung sehr viel später erst eingeführt wurde, erst in den 90er Jahren.
Kann man es so sagen, dass Frankreich quasi in der ganzen Debatte in Europa so ein bisschen Vorreiter war und die Debatte vielleicht ein bisschen intensiver oder früher geführt hat als in anderen Ländern wie Deutschland zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Oder zumindest ist es auch, zumindest aus Sicht der Frauen oder der Feministinnen, die sich dafür eingesetzt haben, etwas erfolgreicher, sage ich jetzt mal, verlaufen. Also allein dadurch, dass dann ab 75 eben schon die Fristenregelung galt, dass die ja beinhaltet, dass es bis zu einer bestimmten Frist Abtreibung straffrei ist, wenn die Frau das möchte. Da wurde dann auch dieser Begriff eingeführt, der Interruption volontaire de grossesse, also die freiwillige Schwangerschaftsunterbrechung oder freiwilliger Schwangerschaftsabbruch, wirklich nur aufgrund des Willens der Frau. Und das ist eben was anderes als eine Indikationenregelung, die beinhaltet, dass entweder eine medizinische Indikation vorliegt, dass das Kind einen schweren Schaden hat oder dass die Frau eben lebensgefährlich bedroht ist durch die Schwangerschaft. Dadurch, dass das schon in den 70er Jahren kam, war, glaube ich, einfach das gesellschaftliche Bewusstsein da schon weiter in Frankreich. Und tatsächlich gab es auch eine Umfrage jetzt in Frankreich, dass 86% der Bevölkerung hinter dieser Verfassungsänderung stehen und Präsident Macron war ja auf jeden Fall dafür. Die haben das dann auch sehr gefeiert, als diese Verfassungsänderung dann verabschiedet worden war. Und es war auch klar, dass man eigentlich nicht dagegen stimmen konnte. Also es waren tatsächlich einige Politiker der Républicains, die nachher gesagt haben, ja, sie hätten sich nicht in der Lage gesehen da oder es sei ihnen fast nicht möglich gewesen, dagegen zu stimmen, weil sie der Druck, den Sie haben so einen großen Druck gespürt, dass sie nicht anders hätten stimmen können. Also ich glaube, die Stimmung in Frankreich ist da sehr eindeutig.
Nun nehmen wir Frankreich ja als ein Land wahr, in dem die Trennung von Kirche und Staat eine sehr große Rolle spielt und ein sehr wichtiges Gut ist. Können Sie mal skizzieren, welche Rolle die Kirche, die katholische Kirche, aber generell vielleicht auch die Kirchen in der ganzen Debatte gespielt haben?
Genau, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass ja Frankreich ein laizistisches Land ist. Seit 1905 ist dieser Laizismus gesetzlich etabliert. Und ich denke, man kann schon sagen, dass die Kirche in Frankreich dadurch einen deutlich geringeren gesellschaftlichen Einfluss hat. Und ja, jetzt in dieser Frage war die Kirche eindeutig in ihrer Position, also pro Lebensschutz. Die haben das auf jeden Fall abgelehnt, diese Verfassungsänderung. Und allerdings hat der Bischof Rouget gesagt, dass man durchaus über dieses Gesetz Loivet diskutieren könnte, aber den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch zu einem Grundrecht zu machen, das lehnte er natürlich ab. Und es gibt schon auch einen Unternehmer, Vincent Bolloré, der großen Einfluss hat. So ein bisschen sieht er sich als Rupert Murdoch Frankreichs. Also er hat auch ein Medienunternehmen und einen eigenen Fernsehsender und so. Der macht und ist auch selber erzkatholisch, konservativ. Der hat auch deutlich dagegen agitiert. Aber letztendlich ist der Einfluss dann doch zu gering, als dass er was hätte ausrichten können. Ein bisschen ähnlich ist es aber, glaube ich, wie in der Schweiz, dass der Einfluss der Kirche auch so gesellschaftlich einfach geringer ist. Also auch in der Schweiz ist das so. Die Kirche gilt viel weniger als Faktor, die gesellschaftlich was zu sagen hat, würde ich sagen. Ich lebe ja jetzt seit 5 Jahren in der Schweiz und wenn ich dann Deutschland wahrnehme, so von außen, habe ich den Eindruck, dass die Kirchen einfach noch präsenter sind und die Meinung der Kirche, auch wenn sie in Deutschland das Gefühl haben, dass es gar nicht mehr so ist, aus unserer Sicht spielt die Kirche da doch noch eine deutlich größere Rolle als zum Beispiel hier in der Schweiz. Also da hat die Kirche in der Frage kein Gewicht.
Bleiben wir doch gleich mal in der Schweiz. Sie lernen ja an der Schweizer Universitätsstadt Fribourg, also im französischsprachigen Teil der Schweiz. Und ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung zu dem Thema im westlichen Nachbarland ja vielleicht schon die Debatte in der Schweiz beeinflusst hat. Und haben Sie schon gesagt, die Kirchen haben eine ähnlich geringere Rolle, als das in Deutschland der Fall ist. Wo entdecken Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Debatte zwischen Frankreich und der Schweiz?
Also die Gemeinsamkeit würde ich tatsächlich sehen bei der Frage des Einflusses der Kirche. Sonst würde ich sagen, ist die Situation in der Schweiz doch eher vergleichbar mit Deutschland. Also zumindest hat die Entwicklung ist ähnlich gelaufen. Also diese Fristenregelung gibt es in der Schweiz erst seit 2002. Und das, im Prinzip war es auch einfach ein langer Kampf für die Rechte der Frauen. Inzwischen ist es aber so, dass die Meinung hier sehr, sehr stark auf dieser Linie ist. Also die Akzeptanz des Gesetzes zum Beispiel ist sehr hoch, dieser Fristenlösung.
Wir haben in der Vorbereitung zu unserem Podcast gelesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich generell eines der Länder mit der niedrigsten Abtreibungsquote überhaupt ist. Wissen Sie, was die Hintergründe hiervon sind und welche Folgerungen sich vielleicht für die sozialethische Debatte daraus ziehen lassen?
Ja, ich glaube, die Abtreibungsquote sozusagen ist allerdings ähnlich hoch wie in Deutschland. Also die absoluten Zahlen mögen geringer sein oder deutlich geringer, aber bezogen auf 1000 Geburten oder so ist es ähnlich. Also wenn man es in Prozent ausdrückt, ist es tatsächlich ähnlich. Deutschland und Schweiz, wo es sehr, sehr viel höhere Zahlen gibt in Frankreich. In der Schweiz wird es damit erklärt, dass die Sexualaufklärung einfach sehr gut ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe jetzt keine Daten dazu, aber ich habe auch den Eindruck, dass das recht offen thematisiert wird. Also ich weiß es so von unseren Kindern in der Schule zumindest. Da habe ich natürlich den aktuellen Einblick in Deutschland nicht, aber es wird sehr breit und sehr offen thematisiert. Genau, das wird tatsächlich als Erklärung gesehen. Interessant ist, dass in der Schweiz, wie glaube ich auch in Deutschland, aber in der Schweiz kenne ich die Zahlen, die Zahl der Abtreibungen bei den unter 30-Jährigen deutlich abgenommen hat in den vergangenen Jahren, aber bei den über 30-Jährigen angestiegen ist. Das wird damit erklärt, dass Frauen oder ältere Frauen gerade etwas ältere Frauen weniger bereit sind, die Antibabypille zu nehmen und sich ja auch im Verständnis, was Verhütung angeht, einiges entwickelt hat und genau dadurch weniger verlässliche Verhütungsmethoden genutzt werden und es dadurch dann aber wieder zu mehr ungewollten Schwangerschaften kommt.
Ich würde gerne nochmal auf die Entscheidung, das Recht auf Abtreibung in der französischen Verfassung festzuschreiben, ins Verhältnis setzen zu Ihrer Profession als katholische Ethikerin, Sozialethikerin. Wie beschäftigt sich Ihr Fachgebiet mit dieser neuen Realität? Wie wird die eingeordnet? Weil sie steht ja, Sie haben es ja schon angedeutet, in einem deutlichen Widerspruch zu dem, was die katholische Kirche als Position sieht. Aber sie scheint ja immer mehr eine Realität zu werden, zu der man sich irgendwie verhalten muss.
Ja, also dass die Freiheit auf Abtreibung in der Verfassung festgeschrieben werden muss, ich glaube, das kann man wirklich diskutieren. Das war ja selbst in Frankreich die Frage, ob das ja ein rein symbolischer Akt und ob der faktisch nichts geändert hat. Und ja, das ist auch die Frage, ob es nicht eher die Idee von Macron war, da einen Erfolg verkünden zu können.
Also dass das viel mehr mit Tagespolitik zu tun hat, als wir jetzt vielleicht denken, sozusagen.
Ja, schon. Ja. Macron hat ja mehrere Male versucht, Verfassungsänderungen durchzusetzen und war nie erfolgreich. Und jetzt hat er hier diesen Erfolg geschafft und hat das dann auch sehr gefeiert und auch sehr medienwirksam. Grundsätzlich Abtreibung gut zu regeln, ist natürlich ein Anliegen, was auch aus sozialethischer Sicht sehr wichtig ist. Und ja, da stellen wir einfach fest, dass in den vergangenen Jahren das Stichwort der Autonomie immer wichtiger geworden ist und auch immer höheren Stellenwert bekommen hat, also das Selbstbestimmungsrecht der Individuen. Und das ist auch in dieser Situation oder bei diesem Thema ganz eindeutig, dass es früher doch sehr gleichrangig gesehen wurde, das Recht auf Leben des Kindes und die Selbstbestimmung der Frau. Also da war, wenn nicht ein Ungleichgewicht zugunsten des Kindes, war doch zumindest eine Abwägung zweier gleicher Güter das Ziel. Und heute stellen wir fest, das hat sich zum Beispiel ganz eindeutig, zeigt sich das in dem Bericht der Expertenkommission, die Sie anfangs erwähnt haben, in Deutschland. Heute hat man eher die Sicht, dass während der Schwangerschaft das Grundrecht des Kindes auf Leben ansteigt sozusagen, also zunimmt und am Anfang noch nicht voll da ist und im Gegensatz dazu oder im Gegenzug dazu das Selbstbestimmungsrecht der Frau am Anfang im Vordergrund steht und dann im Laufe der Schwangerschaft abnimmt.
Es scheint ja immer so, als sei dieses ganze Thema wahnsinnig großer gesellschaftlicher Sprengstoff. In unserem östlichen Nachbarland Polen, da scheiterte das Vorhaben der neu gewählten Regierung von Donald Tusk, Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche zu legalisieren, Anfang Juli im Unterhaus des polnischen Parlaments. Und ähnlich wie in den USA kristallisiert sich dort an der Frage der Abtreibung über den Disput in der Sache hinaus so eine Spaltung des Landes zwischen den politischen Blöcken der Peace auf der einen Seite und den linksliberalen Konkurrenten auf der anderen Seite. Haben Sie eine Idee, warum das gerade bei diesem Thema der Fall ist? Und haben Sie vielleicht auch eine konstruktive Idee, wie die Auseinandersetzung über die Regelung von Abtreibungen vielleicht anders laufen könnte?
Ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall wahnsinnig komplex. Und zum einen ist das Grundrecht auf Leben betroffen. Und das ist natürlich eines, was sehr, sehr wichtig ist für die Menschen und für unser Zusammenleben und für verschiedene Bereiche auch. Eben dann spielt die Frage der Autonomie eine Rolle, die eben zurzeit sehr wichtig und präsent ist. Also gerade diese beiden Güter sind da im Spiel und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr spannungsgeladen. Dann kommen, glaube ich, einfach noch verschiedene Konflikte dazu. Sicherlich auch der Konflikt Frau und Mann. Also was ja von feministischer Seite immer vorgebracht wird, dass es Abtreibungsgegnern gar nicht darum geht, Leben zu schützen, sondern eigentlich Frauen unter Druck zu setzen oder über Frauen zu bestimmen. Ganz von der Hand zu weisen ist das sicherlich auch nicht. Also ich bin manchmal auch ein bisschen ratlos und frage mich, warum dieses Thema in den USA, es ist ja ganz extrem, dass das wahrscheinlich das wahlentscheidende Thema wird. Also ganz erklären kann ich das nicht.
Besteht denn die Gefahr, dass das bei uns auch solche Zustände geben könnte in einem unserer europäischen Länder, dass also Menschen vor Kliniken demonstrieren und diese ganzen Verhärtungen, dass die sich auch bei uns irgendwie Bahn brechen?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was es zu vermeiden gilt in der ganzen Sache. Also ich glaube, und da sehe ich auch die Aufgabe, unter anderem eine Aufgabe der Sozialethik und der Kirchen auch, das eben zu vermeiden. Weil es bringt, glaube ich, überhaupt nichts und es wird auch dem Konflikt und der Sache nicht gerecht, so schwarz-weiß Positionen da zu vertreten, also Pro-Choice und Pro-Life, wie das in den USA überhaupt nicht übereinander geht. Das darf nicht passieren und ich glaube, das ist das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe, da zu differenzieren und sowohl normative Ansprüche zu sehen, also eben das Recht auf Leben nicht zu gering zu bewerten, sondern durchaus das zu thematisieren und auch in den Vordergrund zu stellen, weil ich finde, das gerät auch zurzeit manchmal sehr in den Hintergrund, und gleichzeitig aber auch die individuelle Konfliktsituation zu sehen, die Not auch einfach der Frauen, die ungewollt schwanger sind. Auch das darf man auf keinen Fall ignorieren. Und ich glaube, da zu versuchen, wirklich alle Aspekte zu sehen und ja, da differenziert zu argumentieren, das wäre ein Weg, der wünschenswert wäre.
Gestatten Sie mir diese persönliche Anmerkung, aber ich glaube, da müssen sich doch die Kirchen, also zumindest hierzulande, ja gerade erstmal selber an die eigene Nase fassen. Also wenn ich sehe, wie verhärtet diese Debatte auch innerhalb der katholischen Kirche geführt wird, ist da ja nicht viel von Versöhnung und von einem konstruktiven Ansatz zu spüren. Also einerseits die Marsch für das Leben-Fraktion, auf der anderen Seite der Versuch, das irgendwie die Schwangerschaftsberatung der Kirchen nicht abbrechen zu lassen. Wir sind da ja selber irgendwie mitten in diesem Konflikt drin als Katholiken, oder?
Ja, und das ist total schade, wie bei anderen Konflikten innerhalb der Kirche auch. Also solche starken Polarisierungen helfen, glaube ich, nie. Und ja, also zum Beispiel die Frage, dass die Kirchen ausgestiegen sind aus der Schwangerenberatung oder zumindest, dass sie nicht sich beteiligen an dieser Schwangerenberatung, die den Schein ausstellt, um dann abtreiben zu dürfen. Diesen Ausstieg fand ich fatal und finde ich immer noch. Also da, das wäre auf jeden Fall ein Weg, da auch wieder Einfluss zu nehmen und eben an der Differenzierung mitzuhelfen. Bei dem Marsch fürs Leben oder überhaupt bei der Frage nach Abtreibung, wenn das Thema sich so einengt auf diese Frage, wir müssen das Leben schützen und wir müssen das ungeborene Leben schützen, da frage ich mich manchmal, ob das nicht in die falsche Richtung, also ich denke, dass es in die falsche Richtung läuft und dass das Recht auf Leben viel umfassender gesehen werden muss. Und es zum Beispiel viel wichtiger ist, dann Familien zu stärken oder Frauen, die abgetrieben haben, oder sich darum zu kümmern, als um dieses doch abstrakte, ungeborene Leben so hochzuhalten oder zumindest dafür auf die Straße zu gehen und dafür so zu kämpfen. Also das finde ich doch manchmal befremdlich.
Frau Dr. Tschiedrich, herzlichen Dank für diese Einschätzungen und für Ihre Auskünfte.
Vielen Dank.
Ich habe ja ganz zu Beginn den Podcast von Frau Dr. Tschiedrich erwähnt, der Podcast des Lehrstuhls für Moraltheologie und Ethik an der Uni Fribourg mit dem ganz bescheidenen Titel Oh mein Gott, OMG, der Podcast über mehr als alles. Und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort findet ihr auch alle Infos zu einem Podiumsgespräch, zu dem die Katholische Akademie einlädt für den 2. Oktober 2024 nach Dresden ins Haus der Kathedrale. Professor Dr. Kerstin Schlögel-Flierl, sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat, der Jurist Professor Dr. Martin Schulte und die Familienberaterin Maria Zucht diskutieren, wie sich in der Debatte um den Paragraph 218 Selbstbestimmung und Lebensschutz zusammendenken lassen. Herzliche Einladung hierzu, 2. Oktober in Dresden. Zuletzt findet ihr dort auch in den Shownotes unsere Playlist Lebensfragen, in der noch immer spannende Interviews und Gespräche zu Themen der Bioethik und dem Beginn und Ende des menschlichen Lebens aus den letzten Jahren unseres Podcasts versammelt sind. Wie immer seid ihr jetzt gefragt, bitte teilt eure Meinung und eure Perspektiven zur heutigen Folge mit uns auf Instagram, auf Facebook oder direkt unter lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, wie wir hier Themen aus Religion, Kultur und Politik für euch aufbereiten, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Wie wär's mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify? Und empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns ungemein und wir freuen uns sehr über euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.